Herzlich willkommen zu Beide Seiten live, heute an diesem Donnerstag, 3 Tage vor der Wahl.
Und deswegen geht's auch richtig politisch in die Sendung mit diesen Themen.
Wackelige Wahl. Fast jeder bzw. jeder Fünfte ist nicht wahlberechtigt. Die FPÖ will außerdem noch die Briefwahl abschaffen.
Ob das demokratiepolitisch noch vertretbar ist, beleuchten wir gleich in unserer ersten Rubrik Beide Seiten mit Politikanalyst Peter Pleigner im Studio und mit Patrick Schwanzer aus unserer Puls24-Redaktion.
Extreme Ecken. Wie weit rechts oder links sind unsere Parteien? Darüber lässt sich gut streiten.
Ja, und bei uns tun das gleich der politisch engagierte Unternehmer Stefan Zöchling und der ausgesprochene Babler-Unterstützer Nikolaus Kobal im großen Duell.
Anzügliches Upskirting. Die Sängerin Shakira bricht einen Auftritt ab, weil ein Mann einfach nicht aufhört, ihr unter das Kleid zu filmen.
Ja, was das für eine Welle der Empörung ausgelöst hat, das zeigen wir Ihnen heute auch noch in unserer Rubrik Der Tag.
Am Sonntag wählen wir einen neuen Nationalrat. Nur wenn ich wir sage, dann sind das eigentlich gar nicht alle, die in Österreich leben.
Ja, wahlberechtigt sind nämlich nur Menschen mit Staatsbürgerschaft und wenn man die nicht seit der Geburt hat, ist es nicht so leicht, sie zu bekommen.
Und zwar auch nicht, wenn man schon lange hier lebt. Dazu kommt, dass auch die Briefwahl immer wieder diskutiert wird. Aber ohne die könnten zum Beispiel umgekehrt Österreicherinnen und Österreicher im Ausland nicht wählen.
Sollen die Regeln fürs Wählen also geändert werden oder nicht? Wir beleuchten beide Seiten.
Jede fünfte Person in Österreich darf am Sonntag nicht wählen. Der Grund? Diese Menschen sind zwar in Österreich zu Hause, haben aber keinen österreichischen Reisepass. Damit haben 1,5 Millionen Personen im Wahlalter kein politisches Mitspracherecht. Ein neuer Höchststand, der für Kritik sorgt.
Das ist für uns demokratiepolitisch inakzeptabel. Deswegen denken wir, dass Demokratieaufwertung auch damit zu tun hat, dass mehr Menschen sich daran beteiligen müssen.
Das Problem? Der Zugang zur Staatsbürgerschaft ist hierzulande auch im internationalen Vergleich sehr restriktiv. Das Wahlrecht ist in Österreich fast ausschließlich an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Einzige Ausnahme für EU-StaatsbürgerInnen sind die Kommunalwahlen. Muss das Wahlrecht in Österreich ausgeweitet werden, um eine demokratische Beteiligung aller hier Lebenden zu ermöglichen? Oder ist es gerechtfertigt, dass Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft keine Wahl haben?
Ja, und das wollen wir jetzt, wie gesagt, analysieren. Bei uns sind Patrick Schwanz aus unserer Redaktion und Peter Pleigner, Politikanalyst. Herzlich willkommen noch einmal.
Guten Abend.
Und bevor wir jetzt in die Analyse gemeinsam eintauchen, schauen wir uns noch mal ganz kurz die Zahlen dazu an und schauen uns an, wie sich denn die Zahl der Nicht-Wahlberechtigten entwickelt hat. Seit dem Jahr 2002, da sehen wir, 9% Nicht-Staatsbürger gab es da. 2024 sind es schon 19%. Also das ist um 10% da gestiegen in den letzten 22 Jahren. Das ist quasi eine Verdoppelung. Herr Pleigner, das heißt, mittlerweile darf fast jeder Fünfte in Österreich eigentlich nicht wählen. Was sind denn die Argumente dafür, dass tatsächlich nur Menschen mit Staatsbürgerschaft wählen dürfen?
Ich würde sagen, es geht vor allem um eine Schieflage, die zu verhindern ist. Denn diese 19%, die zeigen ja noch nicht an, wie es im größten Ballungsraum, nämlich Wien, bestellt ist. In Wien dürfen rund 600.000 der Bevölkerung nicht wählen. Das ist rund ein Drittel aller, die im stimmfähigen oder im Wahlalter sind, weil sie eben nicht die Staatsbürgerschaft haben. Und jetzt weiß man, dass Wien jetzt nicht unbedingt gleich tickt wie Bundesländer im Westen oder auch das umliegende Niederösterreich politisch gesehen. Das heißt, es kommt allein dadurch wahrscheinlich schon zu parteipolitischen Verzerrungen.
Wir sehen das auch in einer, Entschuldige, du wolltest noch eine Nachfrage?
Parteipolitische Verzerrungen, also in dem Fall natürlich, wir wissen, Wien ist rot, also Verzerrungen quasi auch, die der SPÖ zum Beispiel dann nutzen würden, nicht?
Das könnte gut sein, das weiß man natürlich erst, wenn die alle wahlberechtigt werden, aber die Sozialdemokratie glaubt schon, dass ein großer Teil dieser Nicht-Wahlberechtigten dann doch in ihrem Lager wäre.
Genau diesen Indikator, den gibt es nämlich, der findet statt nicht repräsentativ, das ist die sogenannte Pass-Egal-Wahl von SOS Mitmensch, regelmäßig organisiert, so auch vor dieser Nationalratswahl. Und diesmal haben fast 20.000 Menschen da mitgemacht, ohne Pass, ohne Staatsbürgerschaft. Und siehe da, das wäre das Ergebnis, wenn tatsächlich das repräsentativ wäre, würde sich es vielleicht so ungefähr anfühlen. Mehr als ein Drittel hätte da die SPÖ und FPÖ und ÖVP, die strikt dagegen sind, haben da nur einstellige Ergebnisse erzielt, würden aber am Wahlsonntag natürlich Platz 1 und 2 ausmachen. Patrick, jetzt ist das Ergebnis komplett anders. Was sind die Argumente dagegen? Nur das Ergebnis?
Naja, es, sagen wir mal so, es argumentieren hauptsächlich nur rechte Parteien gegen ein Zulassen von Nichtstaatsbürgern zur Wahl. Aber dieses Thema polarisiert wirklich extremst, vor allem auch im Netz, wo ich mich heute ein bisschen durchgescrollt habe. Und da habe ich auch einen Tweet mitgebracht, der gut verdeutlicht diese gesammelte Kritik daran. Da steht: Pro-Tipp, österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. Wenn man nicht will, dann kann es einem auch nicht so wichtig sein. Dann darf man eben auch nicht wählen in seinem Heimatland, darf man es ja trotzdem. Auf gut Deutsch, es gibt schon einen guten Grund, warum die Staatsbürgerschaft nicht so einfach vergeben wird, argumentiert da die eine Seite. Wenn man eben wählen will, dann soll man sich dafür bewerben, für die Staatsbürgerschaft, soll man das Ganze durchlaufen und am Ende dieses Prozesses steht dann sozusagen als Goodie, dass man in dem Land, wo man vielleicht auch schon seit Geburt an lebt, wählen darf. Und weil auch Sie gesagt haben, da kommt es zu einer Schieflage, da argumentiert auch die andere Seite dann, naja, selber schuld. Die Flüchtlingswellen, die wir ins Land gelassen haben, führen halt eben nun mal dazu, dass es einen Großteil, wir haben es gesehen, knapp 19% eben in Österreich nicht wählen darf, sozusagen Österreich ist da selber schuld. Und in diese Kerbe schlägt vor allem auch die FPÖ, ich meine, die hat sogar im Wahlprogramm drinnen stehen, die sagt, naja, nicht Österreicher dürfen bei den Gemeinderatswahlen mit abstimmen und bei der EU-Wahl, damit ist es aber auch gut.
Patrick, du hast die FPÖ gerade erwähnt, die FPÖ will auch aktuell wieder die Briefwahl abschaffen, aber da gibt es relativ viele Argumente auch, die dagegen sprechen, Herr Bleibner, oder?
Ich glaube, das Hauptargument, das dagegen spricht, ist, dass die Briefwahl immer beliebter wird. Sie hat seit Mitte der Nullerjahre bis zur letzten Wahl hat sich die Zahl der via Briefwahl oder Wahlkarte abgegebenen Stimmen mehr als verdoppelt. Es waren 2019 schon fast 1 Million Stimmen. Das heißt, jede fünfte bei einer Nationalratswahl abgegebene Stimme stammt aus der Briefwahl. Wenn wir die Wahlbeteiligung auf halbwegs verträglichem Niveau halten wollen, dann kommen wir um diese Form des Wählens nicht umhin. Wir sehen das auch, wenn wir das vergleichen mit den USA. Donald Trump hat gerade eine zweite Fernsehdebatte mit Kamala Harris abgelehnt, ausgerechnet mit dem Hinweis darauf, dass das Early Voting bereits begonnen hätte. Das Early Voting ist durchaus der Briefwahl bei uns vergleichbar. Das bedeutet, dass zuletzt 2016 waren es 57 Millionen von, ich glaube, 137 Millionen Stimmen insgesamt, die schon vor dem Wahltag abgegeben wurden. Das heißt, das ist ein internationaler, ein globaler Trend, der viel zu wenig beachtet wird. Es gibt natürlich immer noch das Argument, ja, es muss letztlich auch das Ereignis des Wählens in der Wahlkabine sein, diese Selbstdarstellung als Demokrat. Aber wir sehen, dass das von Generation zu Generation mehr bröckelt. Ich gehe davon aus, dass die Briefwahlstimmen bei dieser Wahl noch höher sein werden.
Nimmt seit Jahren auch konstant zu, auch in Österreich und auch jetzt schon sind, wenn die Elefantenrunde stattfindet, viele Stimmen auch schon abgegeben. Ein Argument ist natürlich das eine, dass eben vielleicht schon zu viele Stimmen weg sind, aber das andere ist, die Briefwahl ist manipulationsanfällig. Was ist da dran?
Ein Argument, das auch hauptsächlich von den Rechts- bis Rechtsaußenparteien kommt, die argumentieren damit, dass teilweise ja für diese Parteien, die im Rechts, im Spektrum stehen, das meistens nicht mit dem Ergebnis der Wahlzelle übereinstimmt. Die schneiden meistens in der Wahlzelle besser, bei den Briefwahlen schlechter Rechtsparteien. Und da sagt man, das kann nur getrickst sein. Mathematisch ist das teilweise oft gar nicht erklärbar. Und deswegen glaubt man, dass diese Briefwahl einfach viel einfacher manipuliert werden kann. Und selbst auch wiederum die FPÖ in Österreich hat das in ihrem Parteiprogramm drinnen stehen. Die möchte die Briefwahl ja komplett abschaffen, weil man glaubt, dass da in Migranten-Communities oder aber auch in Pflege- und Altersheimen es zu Manipulationen kommt. Kann, wenn man jetzt als älterer Mensch eben zum Beispiel Hilfe beim Ausfüllen des Wahlzettels braucht, dass einem da das Kreuzerl dann vom Pfleger sozusagen gesetzt wird, wo er das möchte. Was natürlich alles Schwachsinn ist, 2011 gab es ja auch eben ein Wahländerungsgesetz, wo die Briefwahl, wo es dann nochmal zu Verschärfungen gekommen ist. Da darf zum Beispiel jetzt in einem Pflegeheim die Briefwahlkarte nicht beim Portier abgegeben werden, sondern muss tatsächlich bis zur Person gebracht werden. Und auch Expertinnen sagen, einen Standardartikel habe ich heute gelesen, unter anderem der ehemalige Wahlleiter aus dem Innenministerium, meint, es ist immer ein Restrisiko da. Es gab in der Vergangenheit schon ganz oft den Versuch, hier sozusagen Beschwerde einzulegen bei der Briefwahl, dass die manipuliert sei. Am Ende hat sich das aber nie behauptet, bewahrheit.
Ganz kurze Nachfrage dazu noch, Herr Bleigner, weil wir ja sehen, Sie haben selbst die Republikaner, vor allem unter Donald Trump angesprochen, die FPÖ, dass eher rechte Parteien gegen die Briefwahl sind. Gibt es denn eine Tendenz dazu, wie Briefwähler, Wählerinnen stimmen? Wem das nützen könnte, anders
gesagt? Also, was wir bei den österreichischen Ergebnissen früher gesehen haben, wo ja die Ergebnisse dann erst später kamen über die Briefwahl, und dann sind die Grünen meistens ziemlich hinaufgegangen, dann konnten die Grünen in diesem Bereich eigentlich am meisten mobilisieren. Das heißt aber jetzt nicht automatisch Mitte links, denn die SPÖ hat nicht besonders auffällig dadurch gewonnen. Das eher nicht. Es könnte sein, dass es deshalb so ist, dass Mitte-Rechtsparteien in vielen Staaten, insbesondere in den ländlichen Gebieten, stärker sind. Und in den ländlichen Gebieten gibt es noch mehr die soziale Überwachung. War der schon wählen, war der nicht wählen? Und das funktioniert natürlich mit der Briefwahl nicht, ja.
Also eine Tendenz, die sich da vielleicht durchziehen könnte. Wir haben schon USA erwähnt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach Hollywood genau. Da wird die Frage bald vielleicht immer öfter die sein, ist das überhaupt noch ein echter Schauspieler oder eine Schauspielerin oder nicht?
Oder ist das eine echte Stimme oder eine computergenerierte KI, also künstliche Intelligenz, könnte nämlich auch dahinter stecken. Und dass die umfangreich und unkontrolliert eingesetzt wird, dagegen läuft die Filmindustrie jetzt Sturm.
Das Duell lautet Hollywood gegen Silicon Valley, das Match der Giganten. Und Auslöser ist ein geplantes Gesetz zur Regulierung von KI. Wir beleuchten gleich, was dafür und was dagegen spricht.
Über 100 Hollywood-Stars fordern in einem offenen Brief, den Gesetzesentwurf zu unterstützen. Dieser sieht Schutzmaßnahmen vor den Auswirkungen durch den Einsatz von KI vor, wie beispielsweise schwere Cyberangriffe. Technologieriesen würden dann für solche Folgen haften. Heftige Kritik kommt aus dem Silicon Valley. Der Gesetzesentwurf könnte die Konkurrenzfähigkeit Kaliforniens stark einschränken. Auf der anderen Seite fordern hunderte Hollywood-Stars eine strengere Regulierung von KI, da sie auch ein potenzielles Risiko für die Öffentlichkeit darstellt. Braucht es eine strengere Regulierung von künstlicher Intelligenz? Oder werden dadurch die technologische Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt?
Jetzt pochen natürlich auf diese strengeren Regeln klarerweise SchauspielerInnen und SynchronsprecherInnen und viele weitere Branchen, auch Herr Bleigner. Warum sollte es diese strengen Regeln dann geben?
Ganz einfach. Heute ist der zweite der österreichischen Medientage und da wurde am Nachmittag in einer Diskussion auch gesagt, naja, eigentlich ist in der letzten Legislaturperiode in der österreichischen Mediengesetzgebung eh halbwegs was passiert. Das Problem liegt eigentlich darin, dass über 10 Jahre die EU nicht versucht hat, diese globalen Giganten aus dem Silicon Valley, aus China und so weiter entsprechend zu bändigen, sprich zu regulieren, zu spät darauf reagiert habe. Ich glaube, dass bei der KI jetzt eine Chance besteht und dass die Notwendigkeit noch viel, viel größer ist, als es das bisher war mit Social Media Plattformen. Wir benötigen das. Es kann nicht sein, dass da technologische Entwicklungen kommen, wie es bei Social Media der Fall war, die sich eigentlich all unseren Grundlagen entziehen. Das merken ja Medien am deutlichsten, dass nämlich für die, die sich Social Media nennen, nicht die gleichen Grundlagen gelten, gerade was jetzt die Verifizierung ihrer Nachrichten betrifft.
Also man muss sie bändigen, zumindest kontrollieren, sagt er die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, Patrick, künstliche Intelligenz bietet ja tatsächlich extrem viele Möglichkeiten. Also da sagt die andere Seite, diesem Fortschritt sollte man sich auch nicht verwehren, oder?
Absolut. Es sind die großen Technologieriesen, vor allem im Silicon Valley, die sich gegen diese Verschärfungen aussprechen, jetzt vor allem in Kalifornien, wo es ja gerade diskutiert wird. Da würde sich die westliche Demokratie selbst einschränken und auch teilweise an Konkurrenzfähigkeit verlieren, weil eben Russland, China sich da nicht einschränken wollen würden. Und da würde man dann ein bisschen hinterherhumpeln in den Ganzen. Und du hast es schon gesagt, im täglichen Leben kommt uns ja KI unter und teilweise auch ganz spannende, die auch vielleicht sogar ein bisschen helfen könnten. Da bin ich in der Recherche auf etwas ganz Spannendes gestoßen. In Österreich läuft jetzt ein KI-Projekt am Nassfeld bei einem Skilift, der in der kommenden Saison mit KI arbeitet. Und wenn es da bei der Ausstiegsstelle Probleme gibt, erkennt die KI das sofort. Der Lift wird langsam oder bleibt sogar stehen. Ein Beispiel, wo man KI zum Beispiel, sagt die eine Seite, sinnvoll einsetzen kann. Die andere Seite ist, wir kennen es beim Handy, bei Kameras, die Bilder werden einfach viel besser. Es gibt teilweise Sprachmemos, die sofort verschriftlicht werden können von der KI. Auch im Arbeitsalltag nimmt KI einfach extrem viel Last teilweise von den Menschen ab. Argumentiert eben die eine Seite.
Klarerweise extrem viele Vorteile, das ist völlig klar, aber auch extrem viele Nachteile und Gefahren. Im Moment schaut es ein bisschen gruselig aus, wenn man manches sieht, wie täuschend echt das ist. Aber wie gefährlich kann das werden?
Also die Forderung nach Regulierung beinhaltet ja nicht die Behauptung, es gäbe nur eine böse KI. Natürlich wird sie uns in vielen sehr hilfreich sein. Aber die Forderung nach Regulierung stößt ja immer auf das Gegenargument, das wäre ja im digitalen Raum gar nicht möglich, es zu regulieren. Dem kann man entgegnen, na dann schauen wir sich mal an, wie sehr sich Elon Musk, der Besitzer von X, früher Twitter, derzeit mit Brasilien matcht, das einfach Twitter verboten hat. Und es funktioniert.
Also, hat er durchgesetzt, das stimmt.
Also Regulierung durchaus möglich, man muss es nur machen, sagt er die eine Seite. Jetzt mal, trotzdem gibt es einige Menschen, du hast es gesagt, ein bisschen gruselig für manche und es gibt viele Menschen, die wollen sich mit KI überhaupt nicht auseinandersetzen. Früher hat es immer geheißen, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Wir haben gesehen, das Internet hat sich durchgesetzt, künstliche Intelligenz ist da. Patrick, wenn sie jetzt da ist, dann müssen wir doch auch wirklich schauen, wie wir damit umgehen, selbst wenn es vielleicht noch keine Regulierung gibt.
Es gibt auch Menschen, die sich dafür aussprechen. Ich habe da auch eine interessante Studie vom Handelsverband gefunden, vom Mai 2024, wo eben Menschen abgeklopft wurden, was verbinden die Positives auch im Alltag mit der KI. Und da sagen 26%, dass es einfach das Leben erleichtert, Rat und Expertise bereitstellt und teilweise auch einfach berufliche Tätigkeiten unterstützt. Und auch viele ÖsterreicherInnen gehen davon aus, dass die KI schon auch die Wirtschaft und einfach den heimischen Wohlstand stärkt.
Wir kommen zum nächsten Thema, würde ich sagen. Eines haben wir nämlich.
Ja, es ist heute Weltverhütungstag. Und das sagen wir Ihnen auch deshalb, weil es eine aktuelle politische Diskussion dazu gibt.
Und eigentlich ist es eine, die immer wieder mal hochkocht. Die Frage, ob Verhütungsmittel kostenlos sein sollen.
Es ist nämlich Fakt, immer mehr Jugendliche haben Sex ohne Kondom. Obwohl das meistens keine allzu schlaue Idee ist, wie alle wissen.
Ob Gratiskondome da eine Lösung sein könnten oder eher rausgeschmissenes Geld, auch dazu beleuchten wir gleich beide Seiten.
Syphilis, Chlamydien, HPV und Co. Die Fallzahlen von sexuell übertragbaren Infektionen steigen in ganz Europa. Ein Bericht der WHO zeigt, der Gebrauch von Kondomen geht seit 2014 deutlich zurück, während die Rate an ungeschütztem Sex besorgniserregend hoch ist. Die hohen Kosten für Kondom, Pille und Co. beeinflussen vor allem Jugendliche und Studierende bei der Wahl der Verhütungsmethode. Gerade deshalb setzen sich SPÖ, die Grünen und die NEOS für kostenlose Verhütungsmittel ein. Die ÖVP hingegen will lediglich die Steuern darauf senken, während die FPÖ einen kostenfreien Zugang komplett ablehnt. Sollen Kondome gratis zur Verfügung gestellt werden, um den Anstieg von Geschlechtskrankheiten zu bekämpfen? Oder ist das eine falsche Investition des Steuergeldes?
So Steuergeldverschwendung, sagt er im Grunde die eine Seite. Herr Pleitner, was sind da denn die Argumente dafür?
Ich glaube, dass Gratiskondome, wie alles, was man gratis und selbstverständlich einfach bekommt, das Bewusstsein eher senkt, als es zu stärken. Das ist für mich das Hauptargument, das dagegen spricht.
Gar nicht das Steuergeld. Das wäre da.
Das Steuergeld wird für viele Dinge nicht unbedingt sehr sinnvoll ausgegeben, behaupte ich jetzt, oder wirkt zumindest so. Es geht vor allem darum, wenn es darum geht, das Bewusstsein zu stärken. Und das sollte ja die Grundidee dahinter sein, dass wenn ich keine Kinder will, auch verhüten muss, und das Ganze aber auch aus gesundheitlichen Gründen vielleicht, dann wird das sicher nicht gehoben dadurch, dass ich plötzlich Kondome gratis bekomme.
Also auf jeden Fall mehr Aufklärung. Genau, also mehr Aufklärung, sagt er vor allem die eine Seite. Wir haben heute gesprochen mit der Initiatorin des Volksbegehrens für kostenlose Verhütung. Und da hören wir uns vielleicht kurz an, was die denn mal für Argumente in den Raum stellt.
Verhütung darf kein Luxus sein, weil es ist genauso eine Gesundheitsleistung wie jede andere auch. Es greift in den Hormonhaushalt von Frauen ein, es schützt vor sexuell übertragbaren Krankheiten und auch vor ungewollten Schwangerschaften und ist eben im Endeffekt auch präventiv gegenüber Schwangerschaftsabbrüchen, weil wenn ich nicht schwanger werde, weil ich gut verhüte, dann muss ich im Nachhinein auch nicht die schwierige Entscheidung treffen.
Also Verhütung schützt vor Krankheiten und natürlich vor ungewollter Schwangerschaft und beugt den Abbrüchen vor, sagt Hirk Stöttner. Interessanterweise aus der ÖVP, eine Vertreterin, Bezirksrätin aus Meiding. Kannst du diese Argumente auch mit Fakten untermauern?
Ja, ich habe mir da angeschaut, das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten gibt da jährlich einen Bericht heraus, wie es denn aktuell mit den Geschlechtskrankheiten ausschaut. Und der schaut leider nicht ganz so gut aus, muss ich sagen. 2022 im Vergleich zu 2021, da sind die Tripperfälle um 48% gestiegen, die Syphilisfälle um 34% und Chlamydienerkrankungen sind um 16% gestiegen. Und das große Problem bei diesen Krankheiten ist ja, man merkt vielleicht nicht gleich was, aber in späteren Stadien dieser Krankheiten können die schon ziemlich gefährlich werden. Die wirken sich teilweise auf das Nervensystem aus, auf das Herz-Kreislauf-System aus, können teilweise zu Unfruchtbarkeit führen im schlimmsten Fall. Da sollte man tatsächlich schauen, dass man sich da nichts einfängt. Und da heißt es von der einen Seite, diese rasante Ausbreitung hängt schon zum einen mal davon zusammen, dass ja die PrEP, also die HIV-Prophylaxe, jetzt kostenlos angeboten wird, was auch gut ist, aber zum anderen nimmt dann eben sozusagen das Gefühl für die anderen Geschlechtskrankheiten hat, weil man glaubt jetzt, okay, HIV kann ich mir nicht mehr einfangen, ich brauche kein Kondom mehr verwenden, aber dann hat man eben Tripper, Syphilis und Chlamydien, was man dann trotzdem bekommen kann. Deswegen sagt die eine Seite, auch zumindest Kondome kostenlos zur Verfügung stellen, weil da hilft alleine jetzt sozusagen darauf zu sensibilisieren, nicht viel. Weil es gibt auch Menschen unter uns, die sich vielleicht Verhütungsmittel nicht leisten können, die Kondome etc. Und da sagt eine Seite, muss man es ihnen schon kostenlos zur Verfügung stellen.
Herr Bleikner, eine letzte Frage dazu, eigentlich noch, um das ein bisschen auf die politische Ebene zu heben. Wir wissen, die Grünen wollen das. Gibt es auch einen Pilotversuch vom Minister Rauch. Die ÖVP zeigt sich da eher skeptisch, obwohl, Thomas hat es angesprochen, die Initiatorin des Volksbegehrens ja eigentlich bei der ÖVP ist. Wie uneinig ist man sich denn eigentlich auch politisch sowieso noch bei dem Thema?
Ja, bei der Volkspartei zeigt sich dann natürlich ihre Breite als Volkspartei noch aus der Zeit, als sie eine Großpartei war. Da merkt man insbesondere den christlich-sozialen Hintergrund.
Also umsetzbar in dieser, gut, diese Regierung geht ja nicht mal so lange, am Sonntag wählen wir, aber jedenfalls auch politisch keine Einigkeit bei dem Thema.
Ist jedenfalls nichts in Sicht, dass es so etwas geben könnte. Nicht in der nächsten Regierung. Wir werden also noch einmal beide Seiten, glaube ich, dazu analysieren müssen.
Jederzeit, aber für heute war es das mit beide Seiten. Deswegen, Herr Bleikner, herzlichen Dank.
Danke,
Herr Bleikner.
Danke,
gerne.
Ja, und wir wechseln jetzt einerseits eben unsere Rubrik beide Seiten zu unserer nächsten Nachgefragt und andererseits dafür schnell unsere Gäste aus. Es erwartet Sie gleich ein spannendes und vermutlich auch wieder recht wortgewaltiges.
Ich würde sogar sagen, sicher ganz wortgewaltig. Gleich verraten wir Ihnen mehr dazu. Davor ist aber noch Werner Secker dran. Der übernimmt nämlich im Anschluss an unsere Sendung mit Wild umstritten. Werner, was erwartet uns denn heute?
Die SPÖ warnt einmal mehr vor Herbert Kickl und der FPÖ. FPÖ und ÖVP warnen einmal mehr voreinander. Wir sind in der Zielgeraden des Wahlkampfes. Dann sprechen wir auch über die sozialistische Jugend Vorarlberg. Die empfiehlt nämlich, die KPÖ zu wählen, weil Andreas Babler zu wenig links sei. Und zu guter Letzt sprechen wir über den Wolf. Der gerät jetzt ins EU-Visier. Da wird der Schutzstatus gesenkt. Das alles besprechen wir mit Pressejournalistin Elisabeth Hofer, mit PR-Experten Gregor Schütze und dem ehemaligen SPÖ-Politiker Hannes Swoboda.
Wie versprochen, gibt's jetzt ein Duell, bei dem es wieder richtig rund gehen könnte. Es geht um extreme Politik. Bei dem einen oder anderen gibt es nämlich durchaus Bedenken, was das Ergebnis der Nationalratswahl am Sonntag angeht. Bei den letzten Regionalwahlen in Deutschland sind ja schon die politischen Ränder gestärkt worden. Könnte das bei uns auch der Fall sein? Der Unternehmer Stefan Zöchling pocht auf eine weniger aggressive Politik. Ob ihm vielleicht sogar Teile der SPÖ schon zu weit links stehen, das finden wir gleich heraus in der Diskussion mit dem roten Babler-Unterstützer Nikolaus Kowal. Thomas, du bist dran.
Ja, danke Manu, und natürlich haben die Gäste mittlerweile Platz genommen und sind sich in einer Sache zumindest einig, extreme Ränder der Politik, das wollen sie nicht, wenn es den rechten Rand betrifft. Aber das hat sich schon mit den Gemeinsamkeiten, denn der Herr Zöchling geht noch einen Schritt weiter und möchte auch den linken Rand nicht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Zöchling, Sie haben die Initiative zusammenstärker.at gegründet vor dieser Wahl und wollen gemäß Ihrer Homepage die Stärkung der Extreme verhindern an beiden Rändern, sagen nämlich, ein weiterer Vormarsch der Populisten und Demagogen links wie rechts würde das friedliche Miteinander gefährden und der Wirtschaft schaden. Wir wollen keine politischen Brandstifter und Extremisten in Ministerien haben. Ist Herr Kowal in Ihren Augen ein Demagoge oder gar sogar vielleicht sogar ein Extremist oder Brandstifter?
Also dafür kenne ich ihn zu wenig. Das, was ich nachlesen konnte, glaube ich, ist er ein Akademiker und er unterrichtet an der FH.
Oder die Babler-SPÖ, wenn Sie so wollen.
Schauen Sie, wir haben uns grundsätzlich als überparteiliche Organisation und Initiative verstanden. Wir wollen keine Empfehlungen abgeben. Jeder hat für sich selbst eine Definition, was ist links, was ist rechts, was ist Mitte, was ist Kommunismus, was ist Marxismus. Der Herr Babler hat selber über sich gesagt, dass er Marxist ist. Ich betrachte das aus der Brille der Wirtschaft und der Unternehmer, wo wir der Meinung sind, dass eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich den Standort weiter schwächt. Wir sind mitten in einer Rezession. Die Wirtschaft liegt eh schon da nieder, insbesondere die Industrie und das produzierende Gewerbe. Vor dem Hintergrund, wir haben die Wettbewerbsfähigkeit schon lange verloren gegenüber unseren europäischen und osteuropäischen oder gar indischen und chinesischen Wettbewerbern. Und vor dem Hintergrund ist eine weitere ideologische Positionierung dieses Landes aus unserer Sicht nicht zulässig und auch nicht möglich.
Und dagegen sind Sie auch, dass die dann eine politische Verantwortung übernehmen. Herr Kowal, ist der Herr Zöchling, so wie er da ist, ein Feindbild für Sie, weil die SPÖ ja fast jeden Tag jetzt in allen Wahlveranstaltungen trommelt, die reichen Steuern muss her?
Na, der Herr Zöchling vertritt die Unternehmen, die Position, die ganz viele Unternehmen, Investoren vertreten. Das ist sein gutes Recht und sein Blickwinkel, dem gestehe ich ihm völlig zu. Mich persönlich interessiert die Frage, wenn wir ein Thema mit der Wettbewerbsfähigkeit haben, wo kommt das her? Und ich bin sehr viel in Kontakt mit Unternehmen, weil ich die SPÖ-Industriearbeitsgruppe leite, Industriepolitik, und die kommt eigentlich meistens nicht aus den Lohnkosten. Das ist nicht das größte Problem, das ich langläufig höre, sondern die Probleme, die wir haben, sind entweder die Energiekosten oder es ist, dass wir einen gewissen technologischen Anschluss verpasst haben. Also wenn wir daran denken, dass wir in China einen E-Auto-Absatz haben, der explodiert, in den USA sehr starke Zuwachszahlen, dass China der größte Markt für die deutsche Autoproduktion ist und die Deutschen dort Marktanteile verlieren, weil denen jetzt die chinesischen E-Autos gekauft werden, dann sehe ich sozusagen, dass wir technologisch viel verschlafen haben, dass wir auf der Energieseite viel verschlafen haben, weil wir zu teure Energie haben und nicht die günstigsten Formen, nämlich Sonne und Wind, und dass wir praktisch auf der technologischen Seite die wichtigsten industriepolitischen Weichenstellungen nicht gegangen sind. Und das ist das, was mich als Volkswirt interessiert.
Ist der Herr Zöchling dann retro unterwegs mit seiner Auspuffherstellung?
Naja, der Herr Zöchling
hat sein Unternehmen Berechtigung.
Der Herr Zöchling hat sozusagen legitime Eigeninteressen und als Investor im Auspuffbereich gestehe ich ihm das ja auch völlig zu, wie vorher schon gesagt. Nur ist das natürlich ein Sektor, der aus meiner Sicht keine Zukunft hat. Sie können nicht das Fax sozusagen erhalten gegen den Computer. Sie können ja nicht irgendwie das Festnetztelefon gegen das Handy erhalten. Die Sachen verändern sich technologisch. Und da muss man, glaube ich, vorne dabei sein und nicht hinten. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Ist der Befund richtig, den der Herr Kowal da aufgestellt hat?
Nein. Erstens einmal ist Wind und Sonne nicht die billigste Energie.
Sind die beiden günstigsten Energieformen mittlerweile?
Sie ist nur unzuverlässig, Sie können sie nicht speichern, Sie können sie nicht stabil halten für die produzierende Industrie. Also die Ökologisierung sehen wir ja in Deutschland, wohin uns die gebracht hat, nämlich an den Rand des Ruins. Die deutsche Wirtschaft liegt da nieder. Die Ökologisierung, die Ökosteuern machen zum Beispiel den Stahl der Föst um 15% teurer als jenen des Wettbewerbs aus China, aus Indien, aus Korea. Also alle diese Dinge sind viel zu kurz gedacht. Und zu Ihrem Vergleich, Auspuff zum Faxgerät, muss ich Sie enttäuschen, weil auch der Befund, dass der amerikanische Markt der größte oder der zweitgrößte Markt für E-Autos ist, ist schlichtweg falsch. Und der Salto rückwärts der gesamten internationalen Automobilindustrie in den Verbrennungsmotor, der gerade passiert ist, stärkt so eben gerade wiederum die Hersteller für Verbrennungsmotoren, für deren Komponenten, für Medienleitungen und somit auch für Abgasanlagen, für Katalysatoren. Und zum Thema Technologie kann ich Ihnen sagen, das, was wir machen mit Katalysatoren, Partikelfiltern und Co., ist die Luft, die wir hinten rausblasen, sauberer und reiner als die, die wir vorne ansaugen. Das ist ein gemessenes Faktum. Die Industrie und die Automobilindustrie hat eine absolute Berechtigung im Verbrennungsmotor. Ich finde es absolut unzulässig, dass die Politik die Technologie vorgibt, wie Klimaziele zu erreichen sind. Das würde in keinem anderen Bereich des Lebens passieren. Nur in der Automobilindustrie glaubt man, das tun zu können. Gleichzeitig, wir sind in anderen Bereichen ja auch noch tätig, wie im Öl- und Gassegment oder Fittingsherstellung. Da sehen wir einen massiven Anstieg für kalorische Kraftwerke weltweit. Also diese ganze Nummer der Ökologisierung ist falsch. Und die Arbeitskosten, die wir haben, inklusive der Situation der Lohnnebenkosten in Österreich, ist natürlich der Kostentreiber. Da können Sie behaupten, was Sie wollen. Es ist schlichtweg falsch, weil am Ende des Tages zwei Lohnerhöhungen, a 10% pro Jahr, 20% plus Lohnnebenkosten ist gleich 25% Lohnerhöhung, hält einfach kein Standort aus.
Da muss man jetzt einmal eine Pause machen, weil es sind schon verschiedene Punkte, die Sie da zusammengefasst haben, Herr Kowal.
Ja, also ich gestehe ein, dass die Erhöhung der Lohnstückkosten in Österreich einen übergroßen Sprung gemacht hat. Wir wissen aber, das liegt an der desaströsen Inflationsbekämpfung der Bundesregierung und dass die Sozialpartner dann sich veranlasst sahen, natürlich die Kaufkraft zu erhalten. Also das heißt, das war eine direkte Folge der Nicht-Inflationsbekämpfung in Österreich. Das stimmt, da gibt es einen gewissen Sprung. Dennoch ist es nicht sozusagen der entscheidende Faktor, weil für viele Industrien es so ist, dass die Lohnkosten eine geringere Rolle spielen als Energiekosten oder andere Vorleistungen in der Kostenstruktur.
Jetzt hat der Herr Zöchling gesagt, dass Deutschlands Wirtschaft deswegen da niederliegt, wegen der Energiewende.
Nein, das ist natürlich vollkommen falsch. Deutschland liegt da nieder, weil man die Energiewende nicht früh genug gemacht hat, weil man begonnen hat, die Solarpaneele vor 10 Jahren nicht mehr weiter zu fördern und dann die ganze Industrie nach China gegangen ist, weil man dann mit dem Gaspreisschock auf einmal damit konfrontiert war, dass die relativ günstige Energiequelle, die man bisher hatte, nicht mehr verwendbar war. Das heißt, die Deutschen gehören zu denen, die am meisten verschlafen haben, sowohl auf der Energieseite als auch auf der Verbrennerseite. Weil die Verbrennermotoren, also die deutschen Absatzprobleme haben wir schon seit 2017. Ja? Also dass wir eine rückläufige Anzahl an Units haben, die verkauft werden im deutschen Autobereich.
Schlafen wir genauso gut wie die Deutschen?
Naja, wir haben unsere Stärken, unsere Schwächen, aber wir hängen mit einem erheblichen Anteil unserer Kfz-Industrie an Deutschland, weil wir die Vorleistungen dafür produzieren. Und dementsprechend ist es entscheidend, dass wir hier Schritte setzen. Ich persönlich glaube, dass jetzt viele europäische Unternehmen, viele europäische Staaten versuchen, eine Batterieproduktion in ihre Staaten zu bekommen, was China schon vor 15 Jahren gemacht hat, strategisch vorbereitet, über lange Zeit. Jetzt versuchen viele, diese Batterieproduktion zu bekommen. Ich glaube, es wäre gescheit, wenn Österreich sich fokussieren würde auf ein Batterie-Recycling-Werk. Ich glaube, das könnte man zum Beispiel andenken, in Graz zu bauen, wo gerade tausende Arbeitsplätze in der Kfz-Industrie wackeln. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass der Staat gemeinsam mit zwei Autokonzernen ein großes Public-Private-Partnership macht für diese Milliardeninvestition und in die Autostadt Graz eine nachhaltige Wertschöpfung mit sauberen Jobs bringt.
Also was bei einem Batterie-Recycling sauber sein soll, das müssen Sie mal erst erklären. Also die Grazer werden sich bei Ihnen bedanken, wenn Sie den Dreck dort dann im Grundwasser haben. Ich glaube auch nicht, dass das der Ansatz ist. Ich glaube auch nicht, dass das kostenmäßig machbar ist, sondern die Wahrheit wird sein, so wie das schon mit der Elektronikindustrie passiert ist vor 20 Jahren, dass man die gesamten alten Batteriebestände nehmen wird und irgendwohin nach Afrika verschiffen wird, um sie dort irgendwo zu vergraben, dort, wo man nämlich das Kobalt herbekommt mit Kinderarbeit und anderen Dingen. Also das ist alles ein ganz tolles Konzept. Und da müssen wir alle miteinander unterschreiben, Lieferkettengesetze gegen Kinderarbeit und gegen ich weiß nicht was alles. Gleichzeitig sind diejenigen, die das verlangen und einfordern, diejenigen, die genau das tun. Also deswegen muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es stimmen auch Ihre Zahlen nicht, weil es ist der Verbrennungsmotor nicht seit 2017 rückläufig, weil global gesehen, und das ist der einzige interessante Kennwert, um den es hier geht, ist der Verbrennungsmotor seit 2017 massiv wachsend, insbesondere in den Märkten wie zum Beispiel Amerika, Südamerika, Indien und auch China. Oder schauen Sie sich Indonesien an, das sind alles Wachstumsmärkte, wo der Verbrennungsmotor seine Existenzberechtigung hat und auch gar nichts anderes geht. Die haben die Stromnetze gar nicht,
also ich weiß
gar
nicht, wie es funktionieren soll. Ich verstehe, dass jemand, der investiert ist in diesem Bereich und der sozusagen darauf ökonomisch gesetzt hat, dass der eine ganz klare Pro-Öl-, Pro-Verbrenner-Perspektive hat. Ich glaube nur, dass das die Vergangenheit ist und die Wissenschaft glaubt, dass das die Vergangenheit ist. Erhebliche Teile der Wirtschaft glauben, dass das die Vergangenheit ist. Und ich zitiere jetzt hier den Ford-Chef von Deutschland, der ganz klar sagt, wenn wir weiter verzögern das Verbrenner aus und die Umstellung, dann wird die gesamte Produktion nur mehr in China stattfinden. Dann werden wir das vollkommen verschlafen, diese Umrüstung, und dann werden wir Massenentlastungen haben. Und diese Massenentlastungswellen, die kommen auf uns zu, wenn wir den Weg in die Vergangenheit gehen. Und deshalb bin ich dafür, dass wir offensiv optimistisch in die Zukunft blicken.
Samt der Probleme, die ich nicht... Ja? Verzeihung, aber Volvo hat die letzten 10 Jahre auf Elektromobilität gesetzt, macht jetzt gerade den Schritt zurück in den Verbrennungsmotor, weil es nicht funktioniert. Mercedes, selbes in dunkelgrün, Audi, Porsche, alle gehen zurück in den Verbrennungsmotor. Der Ford baut in Amerika die größten Verbrennungsmotoren, die Gott jemals hervorgebracht hat und gesehen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach schlichtweg falsch. Sie betrachten Europa... Mag sein, sie ist 6% der Weltbevölkerung, der europäische Gesamtmarkt mit 480 Millionen Einwohnern. Der Rest der Welt kann sich die Elektrifizierung infrastrukturell nicht leisten. Das geht gar nicht.
Also vollkommene Fehlinformation, weil in China ist dort, wo der Elektromarkt am meisten wächst, am allerschnellsten wächst, wo die deutschen Autohersteller ihren größten Absatzmarkt haben, wo sie gerade ihre Marktanteile verlieren deshalb. Also ich schaue nicht nur auf Europa, sondern ich schaue mir das global an. Und ich sozusagen bin der Auffassung,
Entschuldigen Sie.
Ja? Ich bin der Auffassung, dass dadurch, dass die Deutschen aufgehört haben, sozusagen jetzt kurzfristig aus Budgetgründen das Elektroauto zu fördern, dadurch haben wir jetzt sozusagen eine gewisse Delle. Das gestehe ich Ihnen ja vollkommen zu. Ich frage mich, wie wir die politischen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir aus dieser Delle rauskommen. Das wäre das Entscheidende. Das heißt, wie schaffen wir es, dass wir die Elektromobilität in Europa nach vorne bringen, dass wir die Komponenten selber bauen und was können wir in Österreich dazu beitragen?
Nach vorne bringen, und da möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, was der Herr Zöchling gesagt hat, trotz der verknüpften Probleme mit der E-Mobilität, Kobalt, die seltenen Erden, Kinderarbeit, Afrika, Recyclingprobleme, Batterien.
Ist alles wurscht. Also alles einmal da, der E-Mobilität
keine Rolle erlaubt. Hier sitzt jemand mit spezifischen Interessen. Wir sitzen ja auch mit Leuten aus der Autoindustrie zusammen und machen uns Gedanken. Die Idee, ein Batterierecyclingwerk nach Österreich zu holen, war nicht die Idee der SPÖ. Das war die Idee von den Unternehmen, die uns das nahegelegt haben, weil sie gesagt haben, das wäre das strategisch klügste Move in der internationalen Anordnung. So. Das heißt, das Batterierecycling, das ist sozusagen ein erheblicher Bestandteil, um die Rohstoffe wieder in den Kreislauf zu kriegen, um die Ressourcen der Erde zu schonen und um natürlich die CO2-Reduktion zustande zu bringen, die wir brauchen. Und das kombiniert mit einer hohen Wertschöpfung.
Also das heißt zusammengefasst, Sie wollen die Steiermark und Graz zum Mistkübel der E-Mobilität der Welt machen. Das ist das, was Sie sagen. Weil also, das ist das, was passieren wird.
Nein, Ihre Polemik ist sagenhaft.
Nein, das ist keine Polemik.
Das ist schon mit dem Grundwasser, jetzt ja Quatsch.
Nein, genau so wird es sein.
Schauen Sie, ich bin ein Wissenschaftler, ich möchte sozusagen auf Schulhofniveau.
Volkswirt sind Sie.
Schulhofniveau. Ja, ich bin Wissenschaftler im Bereich der Volkswirtschaftslehre. Das heißt, was ich sage, ist Folgendes. Das Batterierecycling ist genauso wie alle anderen Recyclinganlagen, die wir in Österreich haben, eine technisch hochkomplexe Angelegenheit. Wir recyceln ja zum Beispiel auch aus der Schlacke der Müllverbrennungen die Sachen mit Infrarotmaschinen, mit Röntgenmaschinen, mit 3000-fachen Magneten. Und wir kriegen damit wieder Aluminium, Kupfer, lauter Dinge wieder in den Kreislauf. Und das passiert natürlich alles unter höchsten Standards. Und wissen Sie, warum wir das machen? Zum Beispiel im Bereich des Recyclings. Weil wir in den 90er Jahren Deponieverordnungen hatten. Regulierung, ja, die alle abschaffen wollen. Wir hatten in den 90er Jahren Deponieverordnungen, die dazu geführt haben, dass die Unternehmen die Sachen nicht mehr vergraben durften. Deshalb haben wir begonnen, sie zu recyceln. Und jetzt haben wir nicht nur diese Recyclinganlagen, sondern wir haben die ganze Wertschöpfung im Maschinenbau, die diese Recyclinganlagen sozusagen beliefert. Und das zeigt mir, dass wir das auf saubersten, höchsten Niveau machen können in Österreich. Und das wird natürlich bei der Batterierecycling in Graz auch so sein. Und das Grundwasser wird dort vollkommen in Ordnung bleiben.
Also Probleme ja, die aber gelöst werden könnten, Ihrer Absolut. Meinung nach. Und Probleme ja, die aber nicht gelöst werden könnten,
Nein, Ihrer
Meinung
nach. Nein, weil sie auch betriebswirtschaftlich gar nicht stimmen und nicht möglich sind. Weil wenn Sie sich anschauen, dass eine neue Batterie für einen kleinen Kleinauto, ein elektrisches, bis zu 1.800 Euro kostet, bis zum heutigen Tag die Entsorgungskosten nicht geklärt sind, die Fachwerkstätten nicht verpflichtet sind, die Dinge zurückzunehmen. Ja, also das sind so viele Themen nicht geklärt und auch nie angesprochen worden, dass ich mich fragen muss, wie soll denn der kleine Arbeiter, den wir zum Beispiel haben und dem wir auch dann helfen bei solchen Fragen, der hat sich so ein eben Auto einreden lassen, dann braucht er neue Batterie, die alte steht dann bei ihm im Kofferraum, die neue wird verbaut, die kann er sich gar nicht leisten, das heißt, er braucht ein Gehaltskonto für die neue Batterie, ja, und dann was macht er dann mit der alten? Der Bauhof in Volzberg nimmt sie auch nicht zurück, also es sind alles Themen, ja, sie reden hier von Dingen, von denen sie mit Verlaub wirklich keine Ahnung zu haben scheinen, weil am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, das ist einfach faktisch falsch, was sie behaupten. Und es gibt nicht einmal Sammelstellen für die Batterie, es ist keine Verpflichtung da der Fachwerkstätten, sie zurückzunehmen, also wie soll eine Batterieentsorgung in Graz oder in der Steiermark funktionieren?
Es gibt einen gewissen Bereich der Wirtschaft, der ignoriert die Veränderungen, die in der Realität passieren. Ist für mich in Ordnung. Ne? Aber wichtig ist,
dass die Autos verkaufen zum Beispiel.
Wichtig ist, dass die Leute, die sozusagen die Entscheidungen treffen, dass die das große Ganze sehen und nicht sozusagen die spezifischen Interessen von jemandem, der persönlich Auspuffe investiert ist im Auspuffbereich. So. Und die großen Entscheidungen, die können wir uns anschauen, wie das die industriepolitisch gemacht haben. Die Chinesen haben 2009 begonnen, alles in Richtung E-Mobilität aufzubauen, die ganze Wertschöpfungskette von der Batterietechnologie bis zu den Rohstoffen. Die haben Förderungen vergeben, der Staat hat sich selbst direkt beteiligt und damit haben sie sozusagen Stück für Stück es geschafft, eine unfassbar starke Industrie aufzubauen. Und wir müssen uns überlegen, welche industriepolitischen Maßnahmen brauchen wir in Europa, damit wir da mithalten können. Das wird nicht funktionieren, wenn wir die ganze Zeit sagen, Staat und Wirtschaft sind getrennte Sphären und die dürfen nichts miteinander zu tun haben, sondern da müssen wir sagen, wir brauchen eine Kooperation dieser beiden Akteure, um die europäische Industrie hier voranzubringen.
Und da stellen wir die Klärung der Entsorgung fein. Wo kommt denn der Strom her? In Ihrem tollen China-Beispiel aus kalorischen Kraftwerken. Ja, zufälligerweise, weil wir eben so viel in Öl und Gas investiert sind, bauen wir auch Fittings für kalorische Kraftwerke in Vorarlberg und in der Steiermark und in Saudi-Arabien. Die gehen zu 80% nach China, weil dort jede Woche 1 bis 2 kalorische Kraftwerke ans Netz gehen, deren Kohle aus Australien kommt. Das ist dann Ihre saubere E-Mobilität in China, ja, wo die Leute dann mit dem sauberen, angeblich sauberen Auto in die chinesischen Innenstädte hineinfahren.
Der Wirkungsgrad des Verbrenners ist so schlecht, dass sogar ein mit Kohlestrom betriebenes Elektroauto
umweltfreundlicher
ist als der Verbrenner, weil der Verbrenner hat 80% Wärmeverlust. Genau. Es gibt ein ganzes Kochbuch.
Die Herstellung eines E-Autos.
Ich bin noch nicht fertig, Sie können gleich wieder reden. Es gibt ein ganzes Kochbuch, das zeigt, was man mit dem Verbrenner alles braten kann. Sie können mit 20 km/h Lachs garen im Verbrenner, weil so viel Abwärme verloren geht. Beim E-Auto gehen nur 20% verloren und über den Lebenszyklus ist es deutlich umweltfreundlich.
Ja, also diese Beispiele, die Sie da bringen mit dem Kochbuch, finde ich ganz lustig, weil Sie können mit dem Kobalt eines E-Autos eine ganze Innenstadt vergiften. Ja, also ist einfach absurd.
Tatsache. Ja, der Wirkungsgrad ist Physik und nicht absurd, ne? Die Wirkungsgrade werden Sie ja zugestehen.
Sie können einmal mit einem modernen Verbrennungsauto 150.000 Kilometer fahren, bis Sie die CO2-Belastung der Herstellung eines E-Autos erinnern haben.
Selbst im Automagazin steht das nicht mehr. Das ist Hans-Werner Sinn vor 7 Jahren.
Das ist Stand.
Öllobbyisten vor 5 Jahren.
Es war so, aber es ist heute nicht so.
Die Talking Points von Charles Koch und allem, was die Ölindustrie vor 50 Jahren sich schon gedacht hat, um uns sozusagen ins Hirn zu setzen, damit wir die Energiewende verhindern. Verstehe ich auch, dass Sie da sozusagen persönlich finanziell betroffen sind davon und dafür kämpfen. Sie kämpfen für eine veraltete Technologie und wir wollen die Zukunft.
Ja, die Zukunft sind bei Ihnen kalorische Kraftwerke. Das ist Ihre SPÖ-Zukunft, das verstehe ich.
Die Zukunft ist bei uns Ende des Zeug verbrennen, egal ob wir das in der E-Mobilität machen oder auch in der Industrie. Die Voestalpine baut gerade 2 kokskohlebetriebene Hochöfen um in Elektrolichtbogenöfen.
In Österreich.
In Österreich investiert 1,5 also Milliarden, um Verbrennung wegzubekommen. Wir müssen das Zeug verbrennen, aus der Wirtschaft rausbekommen. Das ist die CO2-Schleuder. Das ist das, was uns abhängig macht von Russland, Saudi-Arabien und anderen. Und das ist der Bereich, wo wir sozusagen eine neue, saubere Industrie draufsetzen wollen.
Genau. Und diese saubere Industrie ist, weil jetzt werden diese Investitionen mit Milliarden gefördert aus EU-Programmen. Dann haben sie eine angeblich saubere Stahlindustrie. Diese saubere Stahlindustrie ist dann um 15-20% teurer als jeder Stahl aus Korea, Südkorea, China und wo auch immer der Stahl herkommt, aus Indien. Das ist dann der Wettbewerb. Ja, und damit ist klar, was passiert. Weil keiner der Industriekunden ist bereit, diesen wunderbaren sogenannten Ökostahl, der jetzt schon um 15% teurer ist, zu bezahlen. Also was passiert? Der Stahl kommt aus anderen Märkten und zwar vom anderen Ende der Welt. Dann das Ganze mit dieselbetriebenen Schiffen, ist alles total ökologisch. Das ist so, super gescheit.
Es wird wahrscheinlich eine Zeit dauern, bis wir sozusagen beim Stahl preislich angeglichen sind. Bis dahin hat die Europäische Union ein Übergangsmodell überlegt, das ist der CO2 Grenzausgleichsmechanismus, der Zoll. Wenn ein indischer Hersteller sozusagen die CO2-Zertifikate nicht kaufen muss und entsprechend weniger, also kostengünstiger Stahl produzieren kann, muss er bei der Einfuhr in die EU das als Zoll draufzahlen. Das heißt,
weil die Herstellung passiert ab jetzt in unserem Werk in Saudi-Arabien.
Wir versuchen mit Regulierung auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass wir den ökologischen Umbau so lange schützen, bis wir preislich vollkommen wettbewerbsfähig sind.
Ich sehe, dass sich diese Standpunkte 100.000
Leute arbeitslos.
Diese Standpunkte im Laufe dieser Sendung eigentlich noch weiter entfernt haben. Wir wollten über politische Extreme reden. Also Sie beide sind jedenfalls jeweils von der anderen Position an den Rändern positioniert, würde ich mal sagen. Vielen Dank, dass Sie trotzdem diskutiert haben, Nikolaus Kowal und Stefan Zöckling. Vielen Dank für den Besuch.
Danke. Gerne.
Für
die Einladung.
Und wir berichten, meine Damen und Herren, in der Sendung noch von einem Upskirting-Skandal. Das ist dann, wenn Männer Frauen unter den Rock oder unter das Kleid filmen. Und genau das ist Popstar Shakira passiert, bei ihrer Show. Ihre Reaktion darauf gleich in unserer Rubrik Der Tag. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück und wir haben es versprochen, das Duell war wirklich ein bisschen sehr wortgewaltig, würde ich sagen.
Sehr wortgewaltig, wir sind zurück. Wir haben noch weitere Themen des Tages hier und schauen eigentlich vor allem, ob Daniel Retschitzicker genauso wortgewaltig ist.
Kann ich nicht versprechen.
Probieren wir es.
Trotzdem, hallo.
Hallo.
Es gibt ein ganz aktuelles Thema, eine ganz aktuelle Meldung, die uns in Wahrheit vor 5 Minuten erreicht hat, in etwa?
Daumen mal Pi, 5 Minuten. Ja, ihr könnt sich sicher noch erinnern, vor einigen Tagen gab es große Aufregung um ein mögliches Flüchtlingslager ganz nahe an der österreichischen Grenze in Ungarn. Ich glaube, wir haben das auch auf einer Grafik verortet, wo das genau sein soll.
Willkommen in Wien.
15 Kilometer nach der österreichischen Grenze. Da gab es Riesenaufregung. Die Bewohner der Ortschaft haben irgendwie protestiert. Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, ist sofort auf die Barrikaden gegangen, der Innenminister. Und jetzt kommt die Meldung, und das muss ich einfach kurz vorlesen, weil es so abstrus klingt. Da schreibt die APA jetzt gerade eben ganz frisch um 20.36 Uhr, ungarische Regierung Lage nahe Grenze für Feriencamps gedacht. Also ob da jetzt ein Flüchtlingslager oder ein Pfadfinderlager reinkommt, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht, aber wir halten sie da natürlich
auf den Laufenden. Da steht es noch drin, Flüchtlingslager
geplant. Da steht es noch falsch drin.
Weil es von gestern war, da dachten wir noch, es wäre ein Flüchtlingslager unter Innenminister, der die Kontrollen verschärfen will.
Die Nase an der österreichischen Grenze ist, also direkt an der Grenze zum Burgenland. Gut, wie gesagt, ob es jetzt ein Pfadfinderlager wird oder Flüchtlingslager, werden die nächsten Updates hoffentlich zeigen. Puls24.at sind Sie auch an der richtigen Adresse, wenn es nach der Sendung passiert.
Was wir ganz in der Nähe zu berichten haben, das ist der Bezirk Tulln, aber nicht wegen Hochwasser, sondern wegen eines Brands.
Ja, da brennt nämlich eine Mülldeponie bzw. ein Sperrmülllager. Kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie bei den Simpsons. Wir haben vorhin in der Werbepause kurz über die Simpsons gesprochen, wo immer dieser Reifenturm brennt. Da ist es jetzt in dem Fall tatsächlich Sperrmüll. Das ist auch ziemlich dramatisch. Man sieht es hier auf den Fotos. Offensichtlich eine Batterie, die sich entzündet hat und aber auch dafür gesorgt hat, dass die Gemeinden rundherum relativ große Probleme haben, nämlich mit dem Rauch.
Entwarnung vergiftet dann ist wahrscheinlich, ja, oder zumindest, wo man nicht weiß. Gesund ist es wahrscheinlich nicht, oder?
Meine, keine Ahnung, was alles in so einem Kühlschrank drin steckt oder in einer alten Mikrowelle oder was auch immer. Und das ist alles eigentlich nicht dafür gedacht, dass man es anzündet. Und das stinkt extrem und es kann auch giftig sein. Es gibt inzwischen Entwarnung für die Orte, keine Sorge. Aber die Kollegin Laura Hussar war heute dort und in ihrem Live-Einstieg kommt relativ gut rüber, was es dort mit dem Geruch auf sich hat. Hören wir uns das und schauen wir uns das vielleicht kurz an.
Brand aus, gibt es noch nicht. Aber was man hier vor allem noch nach wie vor spürt, ist dieser beißende Geruch, den man eben in die Nase bekommt und auch in die Lunge, wenn man hier eben neben diesem verbrannten Müllberg steht. Deswegen trage ich auch jetzt zur Sicherheit eine FFP2-Maske. Sicherheit, die ist geboten, aber die Feuerwehren, die sind nach wie vor damit beschäftigt, die einzelnen Glutnester zu löschen. Man geht hier Brandursache, geht man hier einmal davon aus, dass es keine absichtliche Verbrennung dieses Müllberges gewesen sei, sondern dass sich eine Batterie entzünden hätte.
Ja, also ich sagte nochmal, deine Batterie hat sich offenbar entzündet. Also schön ist es nicht, zuerst das Wasser, dann ein brennender Müllberg. Ist ein bisschen apokalyptisch gerade, was in Österreich passiert.
Ja, die ganze Gegend hat derzeit einfach nicht sonderlich viel Glück, muss man dazu sagen. Vielleicht noch einmal Brand inzwischen gelöscht. Aber was interessant dran ist oder auch irgendwie bedenklich, das ist ähnlich wie bei so Glutnestern bei irgendwelchen Steppenbränden. Du weißt aber auch nicht, wo drunter vielleicht noch irgendwo was kokeln könnte. Und deswegen waren die auch so im Einsatz. Und wir haben es auch auf den Videos ganz gut gesehen mit den Baggern, wird das quasi immer umgegraben, um noch vielleicht irgendwo einen brennenden Kühlschrank zu finden, der vielleicht unten noch ein bisschen qualmt. Wie gesagt, seit Mittag gibt es die Warnung nicht mehr, aber trotzdem aufpassen, wenn es komisch riecht. Die Kollegin hat die FFP2-Maske aufgesetzt, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Wir haben am Sonntag eine Nationalratswahl, das ist bekannt, und es gab in Deutschland eine aufregende Wahl, als erstmals die AfD eine Mehrheit in einem deutschen Bundesland erobert hat. Und jetzt ist Tag 1 der AfD-Mehrheit in Thüringen und zack, geht's rund im Parlament? Eine Verfassungskrise ist das.
Ja, das ist sehr bedenklich. Thüringen, Landtag. Wir wissen 32% Daumen-Pi für die AfD, die CDU eben mit 20 plus dahinter, also wirklich mit weitem Abstand fast 10 Prozentpunkte. Und jetzt geht es darum, einen Landtagspräsidenten zu wählen. Und das Interessante, das kannte ich nicht, korrigiere mich oder Manu, auch du natürlich, ob es in Österreich irgendwas Vergleichbares gibt, da setzt man nämlich auf einen Alterspräsidenten ganz zuerst. Also der allererste, der diese Sitzung eröffnet, die erste konstituierende Sitzung, also wo man sich quasi bildet, wo alle in dem Fall 88 Abgeordneten erscheinen und das Parlament als arbeitsbereit erklärt wird, wird geleitet vom ältesten Abgeordneten.
Und zwar wirklich vom ältesten, nicht Dienstältesten haben wir heute. Oder nicht erfahrensten, sondern wirklich ältesten.
Ja, genau, eine Formsache normalerweise.
Das ist eine absolute Formsache und es ist auch eigentlich mehr oder weniger ein repräsentativer Posten, der eigentlich nicht wirklich irgendwelche Befugnisse hätte und das... Wie gesagt, es geht wirklich um den Ältesten. Das heißt, wenn ich mit, keine Ahnung, 89...
Er ist 71, er ist mit 70 eingestiegen, dann hat er vielleicht 3 Jahre Erfahrung, aber ist trotzdem der Älteste und wird, also je nachdem eben.
Wenn ich mit 80 schließe, ich gehe noch in die Politik und ich schaffe es irgendwie in den Landtag, bin ich auf einmal, leite ich die erste Sitzung. Der Mann eben ist 73 Jahre alt von der AfD und heißt Jürgen Treutler. Und da haben wir jetzt das Problem, wir brauchen noch einen richtigen Präsidenten oder eine Präsidentin. Und da gibt es eigentlich das Vorschlagsrecht der stimmenstärksten Partei. Das wäre die AfD, eben mit 32+%. Jetzt wollte man aber einen Abänderungsantrag einbringen, quasi eine Reform durchsetzen. Es wäre eigentlich juristisch auch okay gewesen, um das zu ändern. Nämlich dann zu sagen, jede Partei darf einen Vorschlag machen. Da gibt es auch einen CDU-Kandidaten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wäre mit dem auch okay gewesen. Zumindest waren die ersten Reaktionen. Und über den wollte man abstimmen.
Eine Mehrheitsfrage halt.
Klassische Mehrheitsfrage. Da geht es um eine reguläre Mehrheit, braucht man auch keine absolute. Der die meisten Stimmen hat, der kriegt's. Jetzt ist es zu dieser Sitzung aber gar nicht gekommen, weil diese Konstituierung einfach nicht funktioniert hat, da, und so der Vorwurf auch von Juristen, die AfD bzw. Jürgen Treutler seine wahrscheinlich gar nicht vorhandenen Kompetenzen so weit ausgereizt hat, dass man niemals abstimmen konnte über diesen Abänderungsantrag. Und wie das dann klingt, das können wir uns vielleicht ganz kurz anschauen, weil das ist wirklich eine sehr hitzige Szene.
Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen.
Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf.
Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Das ist Wort gefallen, Machtergreifung.
Genau, das war übrigens
Szenen, Andreas Mühl von der CDU. Szenen, die man eigentlich nicht sehen möchte in einem Parlament, oder? Nämlich auch nicht, weil sie irgendwie nicht unbedingt der Demokratie gut tun.
Nein, das nennt man Obstruktion. Das heißt, wenn Parteien gelernte Regeln, die lose formuliert sind, und das ist offensichtlich auch hier in Thüringen der Fall, ich bin absolut kein Verfassungsexperte, was den Thüringer Landtag betrifft, aber wenn man sich die Reaktionen ansieht, da gibt es einfach gewisse Regeln in diesem Prozedere, die lose formuliert sind. wo man sich, und sowas gibt es auch in Österreich, eigentlich darauf verlässt, dass sich alle Parteien daran halten.
Usance kann man auch sagen dazu.
Genau, oder Realverfassung könnte man es vielleicht auch nennen, damit es funktioniert. Wenn man das aber bewusst ausnutzt, und weil es eben so schwammig formuliert ist, dann sitzt man 4 Stunden in einem Landtag und es passiert nichts.
Tag 1 der AfD.
Tag 1 der AfD. Wir kommen zu einem weiteren Thema. Eines hast du uns nämlich noch mitgebracht. Und da geht es um die kolumbianische Sängerin Shakira und was ihr da gerade bei einem Auftritt in einem Club passiert ist.
Genau, das schauen wir uns am besten auch direkt am Video an und sprechen währenddessen drüber, weil sie war in einem Club und hat ihre neue Single präsentiert. Und Shakira halt am Tanzen und am Singen. Und man sieht auf einmal ihre Reaktion. Sie deutet da jemanden nein.
Und was ist da passiert?
Da hat ihr versucht, so zumindest die Ausnahme, weiß es noch nicht ganz genau, jetzt probiert sie es noch, jetzt tanzt sie noch weiter und irgendwann bricht sie dann ab, weil ihr offensichtlich jemand versucht hat, unter dem Rock zu fotografieren oder zu filmen, das wissen wir nicht ganz genau.
Upskirting heißt das.
Upskirting nennt man das und sie geht dann eben völlig zurecht von der Bühne und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen.
Ja, aber der Filmer oder Fotograf, der ist im Publikum geblieben, der wurde nicht entfernt.
Das weiß man noch nicht. Mhm. Dafür ist noch nichts bekannt. Es gibt noch keine Reaktion von ihr, sie hat sich dazu noch nicht geäußert, aber das ist strafbar. Das ist strafbar in Los Angeles, glaube ich, war es. Muss ich jetzt in meinen Unterlagen nachschauen, ich glaube, es war in Los Angeles. Da ist es strafbar, es ist auch in Österreich strafbar. Das heißt, das ist natürlich nicht erlaubt.
Aber noch nicht lange tatsächlich strafbar. Also wir sagen jetzt natürlich zu Recht, aber in Wahrheit, ist es, ich glaube, das Gesetz in Anfang 21 erst in Kraft getreten.
2020 beschlossen worden, 21 in Kraft getreten, als Teil des Hass im Netzpaketes unter Türkis-Grün. Da können wir uns sicher alle noch dran erinnern. War ja auch ein großes Projekt. Da sind jetzt viele andere Sachen auch beschlossen worden. Aber unter anderem auch das, weil das passiert immer. Also das passiert seit Jahren eigentlich, wahrscheinlich seit es Digitalkameras gibt, wird das immer wieder gemacht. Das ist oft ein Fall in U-Bahnen, in engen Räumen, wo man es vielleicht auch gar nicht mitbekommt, sich auch nicht wehren kann. Und sowas landet dann im Internet oder auf dem Handy von irgendjemandem, wo man es wirklich nicht haben will. Also das ist eigentlich einfach eine widerliche Grenzüberschreitung. Entschuldigung,
anders kann man nicht.
Wundervoll zusammengepasst.
Daniel Retschitzecker, vielen Dank für die Zusammenfassung.
Sehr gerne.
Und am Sonntag ist Wahltag, wir haben es heute öfter angesprochen. Wir wollen es aber noch einmal sagen, wir haben nämlich eine umfangreiche Berichterstattung geplant von 6 Uhr bis Mitternacht.
Hier auf Puls 24 natürlich, aber auch auf Puls 4, auf ATV und über Join können Sie uns sehen. Sehen Sie Stimmabgaben, erste Ergebnisse, alle Analysen dazu.
Und jetzt geht es natürlich auch noch spannend weiter mit Wild umstritten bei Werner Secker. Viel Spaß damit.
Schönen Abend.